Programm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Im Absturz des Flugzeugs Aserbaidschans in Kasachstan befinden sich keine indonesischen Staatsbürger. Ein gemeinnütziges Programm zur Vorbereitung junger Talente auf Wissenschaft und Technologie im Bereich Rechnen. BNPB stationiert Personal an mehreren Stellen, um die Weihnachts- und Neujahrsdienststellen zu stärken. 95% der indonesischen Wanderarbeiter sind Opfer nicht verfahrensbedingter Arbeit. Israel greift Fernsehübertragungsfahrzeug an. 5 Menschen werden getötet. 3 chinesische Kriegsschiffe legten bis zum 27. Dezember in Jakarta an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische Außenministerium bestätigte, dass es keine indonesischen Staatsbürger gebe, die Passagiere des Flugzeugs der aserbaidschanischen Fluggesellschaft AZAL sind, das in der Nähe der Stadt Aktau in Kasachstan abstürzte. Dies wurde am Donnerstag, den 26. Dezember, vom Direktor für den Schutz indonesischer Staatsbürger und der Indonesischen Rechtsabteilung, BHI, des indonesischen Außenministeriums Yudha Nugraha in Jakarta mitgeteilt. Das Flugzeug Embraer 190 der Azerbaijan Airlines mit 69 Menschen aus Grozny, Russland, ist nach Angaben des kasachischen Ministeriums für Notsituationen 3 Kilometer vom Flughafen Aktau entfernt abgestürzt. Aserbaidschan Airlines gab an, dass das Flugzeug angeblich aufgrund einer Kollision mit einem Vogelschwarm in der Luft abgestürzt sei. Aserbaidschanische Staatsanwälte gaben außerdem an, dass ihre Ermittlungsabteilung angewiesen worden sei, eine vorläufige Untersuchung einzuleiten. Im Gegensatz zur Fluggesellschaft berichteten russische Medien, dass das Flugzeug aufgrund eines ukrainischen Drohnenangriffs nicht in Grozny landen konnte. Der Pilot leitete den Flug dann in die Stadt Machashkala um. Doch Nebelbedingungen zwangen den Piloten, um Landeerlaubnis in Aktau zu bitten. Das indonesische Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie führt im Jahr 2024 ein gemeinnütziges Programm zur Vorbereitung junger Talente auf Wissenschaft und Technologie im Bereich Rechnen durch. An dieser Aktivität nahmen 96 Lehrkräfte aus 51 Mittelschulen und Oberschulen so wie gleichwertigen Stufen aus verschiedenen Provinzen Indonesiens teil. Diese Aktivität fand 10 Tage lang im Lehrermobilisierungszentrum von West Java statt. Der stellvertretende Minister für Hochschulbildung, Wissenschaft und Technologie, Frau Zen, betonte in seiner Erklärung am Donnerstag, den 26. Dezember in Jakarta, die Bedeutung der Rolle der Lehrer bei der Verbesserung der Bildungsqualität in Indonesien. Er hält dies für wichtig, damit sie die Schüler von ihren Lehrern wertgeschätzt und umsorgt fühlen, was wiederum zu stärkeren Persönlichkeiten der Schüler führt. Die Nationale Agentur zur Milderung der Katastrophen, BNPB, hat das Personal an mehreren Stellen stationiert, um die Weihnachts- und Neujahrsdienststellen zu stärken. Die Personalverteilungsstandorte befinden sich angefangen von Lampung auf der Insel Java bis nach Bali. Der Leiter der BNPB-Agentur, Suharyanto, erklärte in einer schriftlichen Erklärung wie rri.co.id am Donnerstag, den 26. Dezember, zitiert, das BNPB-Personal sei mit der Überwachung der Notfallaktivitäten bei hydrometeorologischen Katastrophen beauftragt. Insbesondere während der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage 2024-2025. Zu ihren Aufgaben gehören die Überwachung katastrophengefährdeter Gebiete, die Kontaktaufnahme und Verbreitung von Informationen über katastrophengefährdete Gebiete sowie die Zusammenarbeit mit Überwachungsposten mit der regionalen Agentur zur Milderung der Katastrophen BPBD und anderen Ministerien. Darüber hinaus bereitet BNPB auch Logistik und Ausrüstung sowie Wettermodifikationsoperationen zur Unterstützung des Katastrophenmanagements in mehreren Bereichen vor. Diese Operation findet vom 11. Dezember 2024 bis zum Jahresende statt. Der Minister für den Schutz indonesischer Wanderarbeiter PPMI Abdul Kadir Karding gab bekannt, dass etwa 90-95% der indonesischen Wanderarbeiter von Strafverfahren betroffen sind. Sie arbeiten ohne Verfahrensbefugnis im Ausland, werden dann Opfer von Schmuggel, bis sie während ihrer Arbeit im Ausland Opfer von Menschenhandel werden. Mit dieser hohen Zahl will die Regierung die Fähigkeiten potenzieller Arbeitskräfte Indonesiens im Ausland verbessern. Dies teilte der Minister für den Schutz indonesischer Wanderarbeiter Abdul Kadir Karding am Donnerstag, den 26. Dezember in Tangerang, Banten, der Indonesischen Nachrichtenagentur Antara mit. Ihm zufolge sei Indonesien derzeit nur in der Lage, den Bedarf an ausländischen Arbeitskräften von 287.000 Menschen zu decken. Bei einer Quote von 1,3 Millionen gut ausgebildeten Verfahrensarbeitern. Bisher hat der Minister für den Schutz indonesischer Wanderarbeitnehmer erklärt, dass die Frage der Arbeitsvermittlung im Ausland die volle Aufmerksamkeit der Regierung haben werde. Sogar das Ministerium zum Schutz indonesischer Wanderarbeiter unternimmt weiterhin konsequente Anstrengungen, um die Mafia oder Menschenhändler und illegale Arbeiterschmuggel auszurotten. Ihm zufolge muss die Kampagne zur verfahrenstechnischen und sicheren Ausreise indonesischer Wanderarbeiter in großem Umfang durchgeführt werden. 5. Besatzungsmitglieder des palästinensischen Fernsehsenders Al-Quds Today wurden am Donnerstag, den 26. Dezember, bei einem israelischen Angriff auf das Fahrzeug getötet, in dem sie unterwegs waren. Wie AFP berichtete, traf eine israelische Rakete ihren Übertragungswagen, als dieser im Nusirot-Lager im centralen Gaza Streifen geparkwar. Nach dem Vorfall betonte Al-Quds Today ihr Engagement für die Fortsetzung widerständiger Medienbotschaften. In einer separaten Erklärung sagte das israelische Militär, es habe nachts in der Gegend von Nuseirat ein Fahrzeug angegriffen. Das israelische Militär behauptete, vor dem Angriff seien zahlreiche Schritte unternommen worden, um das Risiko einer Schädigung der Zivilbevölkerung zu verringern, darunter der Einsatz von Präzisionsmunition, Luftüberwachung und zusätzliche Aufklärung. Nach Angaben von Personen, die den Angriff in Nuseirat beobachten, traf einer von einem israelischen Flugzeug abgefeuerte Rakete ein vor dem Al-Auda-Krankenhaus geparktes Übertragungsfahrzeug, fing dann Feuer und tötete die Menschen darin. Letzte Woche gab die palästinensische Journalisten-Union bekannt, dass seit Oktober 2023 mehr als 190 Journalisten getötet und mindestens 500 weitere verletzt wurden. Insgesamt 3 Kriegsschiffe der chinesischen Volksbefreiungsarmee legten vom Dienstag bis Freitag oder vom 24. bis 27. Dezember zu einem Freundschaftsbesuch im Hafen von Tanjung Priok in Jakarta an. Wie Antara berichtet, handelt es sich bei den 3 Militärschiffen um ein Schiff vom Typ Helikopter Landing Dock und 2 Fregatten. Der Leiter des Hauptinformationsdienstes des Marinestützpunkts, Oberstleutnant Muhammad Komar Sharifuddin, sagte am Donnerstag, den 26. Dezember in Jakarta, dass die gemeinsame Veranstaltung Indonesiens und Chinas nur eine Begrüßungsveranstaltung sei, die am Dienstag, den 24. Dezember, stattgefunden habe. Dies liegt daran, dass sich chinesische Soldaten an den Programmplan Chinas anpassen. Der Kommandeur des 3. Hauptmarinestützpunkts, Brigadegeneral TNI Hari Indarto, erklärte dies in einer Rede, die vom stellvertretenden Operationskommandanten für den 3. Hauptmarinestützpunkt in Jakarta verlesen wurde. Der Besuch war eine Form der Freundschaft zwischen der chinesischen Marine und indonesischen Marine. Demzufolge könnte der Besuch die bilateralen Beziehungen zwischen Indonesien und China verbessern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie den heutigen Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 63 bis 91%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Thank you. Donald Federer tema konflikt zwischen den Streitkräften der neuen syrischen Regierung und den Loyalisten von Bashar al-Assad. Der Sturz von Präsident Bashar al-Assad durch Rebellen vor 2 Wochen hat die Sicherheit in Syrien nicht stabilisiert. Entlang der syrischen Küste in der Stadt Homs und im ländlichen Hama sowie in von Alawiten dominierten Gebieten, darunter den Städten Tartous und Latakia sowie Assads Heimstadt Kardaha, wurden Demonstrationen gemeldet. Alawiten-Gruppen wurden die Freilassung ehemaliger syrischer Soldaten, die jetzt von der islamischen Organisation Hayat Tahrir al-Sham oder HTS inhaftiert sind, die am 8. Dezember den Sturz des Assad-Regimes und die Bildung einer neuen Autorität angekündigt hatte. Durch das Vorgehen der HTS-Truppen, die versuchten, die Demonstration in Homs zu unterdrücken, wurde mindestens ein Demonstrant getötet und 5 weitere verletzt. Auslöser des Protestes der Alawiten-Gruppe war offenbar ein im Internet kursierendes Video, das den Brand einer Alawiten-Moschee zeigt. Die Behörden beharrten unterdessen darauf, dass das Video hat und kein aktueller Vorfall sei. Die neuen syrischen Behörden sind sie nicht nur mit Demonstrationen konfrontiert, sondern stießen auch mit Pro-Assad-Loyalisten zusammen. Die Schlacht fand am Dienstag, den 24. Dezember 2020 im Mittelmeerhafen Tartous statt. Die neuen syrischen Behörden gaben bekannt, dass 14 Angehörige der Sicherheitskräfte des Innenministeriums getötet worden seien. Unterdessen wurden bei einem Hinterhalt den Assad-treue Kräfte im Westen des Landes verurteilt, 10 weitere Menschen verletzt. Der Hinterhalt ereignete sich als syrische Sicherheitskräfte eine Operation zur Festnahme ehemaliger Funktionäre des Assad-Regimes durchführten. Die in Großbritannien ansässige syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sagte, 3 Militante, die Assad unterstützten, seien bei den Zusammenstößen getötet worden. Der syrische Innenminister Mohammed Abdul Rahman gab am Donnerstagmorgen, den 26. Dezember dieses Jahres, eine Erklärung ab, in der er die Opfer betonte, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität Syriens erbracht wurden. Er fügte hinzu, dass diese Opfer nicht aufhören werden, bis die Stabilität erreicht ist und die Sicherheit für das syrische Volk vollständig wiederhergestellt ist. Er wird mit eiserner Faust gegen jeden vorgehen, der es wagt, die Sicherheit Syriens und das Leben seiner Bürger zu bedrohen. Die Zusammenstöße mit Assad-Anhängern stellen die erste direkte Herausforderung für die Autorität des syrischen de facto Führers Ahmad al-Zahra dar, der sie offenbar stark für die Förderung von Sicherheit und Stabilität im ganzen Land einsetzt. Die Kampagne zur Verhaftung von Assad-Loyalisten muss sorgfältig durchgeführt werden, da sie das Risiko einer weiteren Destabilisierung eines ohnehin fragilen Landes birgt. Auch die Politik des syrischen de facto Führers Ahmad al-Zahra muss sorgfältig geprüft werden. Man soll keiner Partei oder Gruppe das Gefühl geben, ungerecht behandelt zu werden, was zu neuen Problemen führen würde. Das war der Kommentar.
Voice of Indonesia, der Überseedienst von Radio Republik Indonesia, präsentiert Sendungen in neuen Sprachdiensten.
Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, hier sind historische Ereignisse, die am 27. Dezember in einigen Teilen der Welt passierten. Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Energie vom 27. Dezember 1939, nämlich dem Erdbeben in Erzincan der Türkei. Am 27. Dezember 1939 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,8 die Provinz Erzincan im Osten der Türkei. Das 52 Sekunden dauernde Beben war eines der tödlichsten in der Türkei. Bei dem fast 33.000 Menschen getötet und etwa 100.000 verletzt wurden. Die kalten Temperaturen zum Zeitpunkt des Vorfalls erhöhten die Zahl der Todesopfer. Darüber hinaus entstand auch eine 360 Kilometer lange Verwerfung an der Erdoberfläche, die noch heute existieren. Wir wenden uns dem Ereignis vom 27. Dezember 1949 zu. Als die Niederlande die Souveränität Indonesiens anerkannten. Nach der Unabhängigkeit Indonesiens im Jahr 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, kehrten die Niederlande nach Indonesien zurück. Die Ankunft niederländischer Truppen löste beim indonesischen Volk Widerstand gegen die Wahrung der Unabhängigkeit aus. Die Diplomatie zwischen Indonesien und den Niederlanden zur Beendigung des Krieges gipfelte 1949 in der Konferenz am Runden Tisch in Den Haag, Niederlande. Die Niederlande erkannten dann am 27. Dezember 1949 die Unabhängigkeit Indonesiens mit Zeremonien in den Niederlanden und in Indonesien an. Dennoch erkannten die Niederländer erst 2005 den 17. August 1945 als Datum der Unabhängigkeit Indonesiens. Liebe Zuhörer, der heutige letzte Rekord in der Geschichte von Voice of Indonesia sind die Ereignisse vom 27. Dezember 2008, als der dreiwöchige Krieg im Gazastreifen begann. Am 27. Dezember 2008 kämpften die palästinensischen Unabhängigkeitskampforganisationen im Gazastreifen, darunter die Hamas gegen das israelische Militär. Dieser Krieg wurde durch die israelische Blockade des Gazastreifens motiviert, einem Gebiet, das seit 1967 von Israel kontrolliert wird. Obwohl sich das israelische Militär seit 2005 aus dem Gebiet zurückgezogen hatte, der Krieg dauerte etwa drei Wochen bis zum 18. Januar 2009 mit einem einseitigen Waffenstillstand Israel. Mehr als 1000 Palästinenser starben bei den Kämpfen und rund 100.000 Einwohner wurden vertrieben. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien hat heute das Thema die wirtschaftlichen Fundamentaldaten Indonesien sind stark, obwohl die Rupiah schwächelt. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten Indonesien sind immer noch stark, obwohl der Rupiah-Wechselkurs auf erneut 16.000 Rupiah pro US-Dollar gesunken ist, wie sagte der koordinierende Vizeminister der Republik Indonesien, Erlangga Tarto, in seiner Erklärung bei einem Treffen mit dem Medienteam in Jakarta. Zitiert von der Seite business.com, verglich Erlangga in seiner Erklärung die Abschwächung der Rupiah, die immer noch besser sei als die Währungen anderer Länder, wie etwa der südkoreanischen Won, die seit Anfang 2025 um 11% gesunken sei, während der japanische Yen um 10,16% schwächer wurde, fiel sogar die brasilianische Realwährung um 22,82%. Laut Erlangga liegt Indonesien im bisherigen Jahresverlauf immer noch bei 5,40%, was bedeutet, dass Indonesien grundsätzlich relativ stärker ist. Darüber hinaus verglich Erlangga auch eine Reihe indonesischer Wirtschaftsfundamentaldaten, die immer noch besser waren als die Brasiliens. Erlangga nannte ein Beispiel, das Haushaltsdefizit Indonesien, das minus 2,7% erreichte, war immer noch besser als Brasiliens minus 8,7%. Abgesehen davon ist auch das Leistungsbilanzdefizit mit 0,7% besser als Brasiliens 2,9%. Im Vogte hinzu, dass das Verhältnis von Schulden zu Bruttoinlandsprodukt Indonesiens mit 40% immer noch besser sei mit Brasiliens 78%. Laut Erlangga wurde die Abschwächung des Rupiah-Wechselkurses gegenüber dem US-Dollar eher von externen als von internen Faktoren beeinflusst. Einer davon ist der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl. Erlangga sagte weiter, dass US-Dollar seit Trumps Wahl um 6,5% gestiegen sei. Erlangga stellte fest, dass die Rupiah-Wechselkurs seit Trumps Sieg um 2,73% gesunken sei, immer noch besser als der koreanische Won, der um 3,55% abwertete. Der japanische Yen, der um 4,6% schwächer wurde, und der brasilianische Real, der um 5,11% korrigierte. Erlangga Tarto fuhrt, die Schwächung der Rupiah sei wie zwei Seiten einer Medaille, weil diese Situation auch eine positive Seite habe. Im Zufolge kann die Abschwächung des Wechselkurses die Wettbewerbsfähigkeit des Exporters steigern, insbesondere des Exporters von natürlichen Ressourcen wie Nickel, Kohle und Palmöl. Die Indonesien hofft Pizza, das Fehlen und deren Anteil mehr als 50% beträgt. Darüber hinaus profitiert Indonesien auch von der Abschwächung der Rupiah, da die Handelsbilanz weiterhin positiv ist und sie im November 2020 sogar ausweitet. Das war unser Indonesien.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Tim Kuitikan program Bunda Baris Indonesia will is in an bebek songkan post talent. Dura in Osiafa Besuher, Musen Sie unbedingt eine Filter, typischer Madure, Caesar, Grünerlicher, Kostlichkeiten probieren, die aus Ente, als ob zu Tag, hergestellt werden. Madura ist für seine Entenküche bekannt. Wir empfehlen Ihnen, Bebek Songkem oder Songkem Ente auszuprobieren. Dieser kulinarische Genuss kommt aus dem Bezirk Sampang Madura aus Java. Bebek Songkem wird nicht gebraten, sondern gedünstet. Es stellt sich heraus, das Gewerbe Songkem vom Ministerium für Bildung und Kultur der Republik Indonesien als immaterielles Kulturerbe anerkannt wurde. Die Hörer wurde verstanden von Bebek Songkem, werden normalerweise junge Ämter im Alter von unfitzig bis 50 Tagen gewendet, bevor die Eltern gekocht wird, wird sie zunächst mit Gewürzen bestellt aus gedrücktem Knoblauch, Schalotten, Chilis und Salzgewürz. Anschließend wird die Ente in einem großen Dampfgarer gedünstet. Ein Tierartig ist, dass Bebek Songkem unter Wasser gedampft wird. Der Boden des Kormorans, der normalerweise mit Wasser gefüllt ist, wird durch Stücke von Bananenstielen ersetzt. Die Ente wird auf Bananenblätter gestapelt und bei schwacher Hitze etwa 3 Stunden lang gedünstet. Nach dem Garen bleibt das Malz bzw. Entenfett an den abgetrennten Mittelrippe hängen. Deshalb geht die Bebek Songkem als Cholesterin an. Beim Sortieren entsteht das Entenfleisch gelblich. Beim Verzehr ist das Fleisch zu zart und kitzlig. Der herzhafte und würzige Geschmack ist so ausgeprägt. Die Bürgerin des Wort Songkem kommt aus der japanischen Sprache Songkem, was bedeutet, den Ältesten Respekt zu erweisen. Damals wurden Bebek Songkem als Mitbringsel für die Ältesten gekocht. Die Ente wird mit geneigtem Hals und Kopf wie bei einer Songkem-Person gekocht. Songkem-Person ist eine Person, die sie verbeugt. Jetzt kann Bebek Songkem genossen werden. In Bangkalan gibt es viele Restaurants, die Bebek Songkem servieren. Der Preis ist relativ günstig. Eine Portion Bebek Songkem und Reis kostet 25.000 bis 30.000 Rupiah. Die Bürgerin des Warmundbares Indonesia mit Bebek Songkem. Auf Wiedersehen!
Waktu telah berlalu memisahkan kita. Ada jarak yang menenggu cinta kita berdua. Sangka cemburu, rasa curiga. Jauhkah rasa cinta yang membara? Usah kau sesali perjumpaan kita. Hari-hari kita lalui dengan penuh kasih. Oh, biarkanlah semua menjadi kenangan. Takkan ku lupa kisah antara kita. Thank you.
hari-hari yang hilang takkan mungkin berulang lagi. Biarkanlah dalam mimpi yang indah. Oh, ini rasanya terulang kembali saat bersamamu, bersama dirimu berbagi tawa dan canda.
Voice of Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer, unser Programm ist und das behandelt heute das Thema der Film Perang Kota wird als Abschlussfilm des 54. Filmfestivals Rotterdam. Liebe Zuhörer, der epische Film Perang Kota oder The City is a Battlefield von Regisseur Molly Surya wurde als Abschlussfilm des 54. Internationalen Filmfestivals Rotterdam IFFR ausgewählt. Das Festival wird vom 30. Januar bis 9. Februar 2025 in Rotterdam, Niederlande stattfinden. Laut einer Pressemitteilung der Produktionsfirma Cine Surya ist Perang Kota eine Adaptation eines Romans von Mukhtar Lubis, Jalan Tak Ada Ujung. Das Filmdrehbuch und die Filmregie wurden von Molly Surya verfasst, der dafür bekannt ist, dass er eindrucksvolle und einprägsame Filmwerke schafft. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Direktorin von IFFR, Vanya Kaludrejcic, äußerte ihre Wertschätzung an diesen Film. Ihrer Meinung nach sei Molly Surya ein fähiger Regisseur und sein Fachwissen macht Perang Kota oder auf Deutsch Der Stadtkampf zu einer Meisterklasse des Filmemachers. Der Film ist eine faszinierende Auseinandersetzung mit dem Thema Antikrieg und wird mit Präzision erzählt. Da es sich um eine indonesisch-niederländische Koproduktion handelt, ist die kulturelle Resonanz des Films tiefgreifend. Der Film Perang Kota spielt in der Zeit des indonesischen Unabhängigkeitskampfes im Jahr 1946. Der Film stellt das Leben in Jakarta unter der Kolonialisierung mit einer Erzählung dar, die zeitlose menschliche Empfindungen nachzeichnet. Die Geschichte zeigt den Kampf von Individuen und Nationen, die sich nach Unabhängigkeit sehnen. Mehrere prominente indonesische Schauspieler sind an dem Film beteiligt, unter anderem Chico Jericho, Ariel Tatum und Jerome Kurnia. Perang Kota oder Der Stadtkampf soll 2025 in den indonesischen Kinos vorgeführt werden. Liebe Zuhörer, dieser Film ist ein internationales Kollaborationsprojekt des Indonesien, Niederlande, Singapur, Frankreich, Norwegen, Philippinen und Kambodscha einbezieht. Als ein Werk, das sich mit dem Thema Antikrieg beschäftigt, zeigt Perang Kota oder Der Stadtkampf nicht nur die Geschichte des indonesischen Unabhängigkeitskampfes, sondern vermittelt auch universelle Botschaften über Freiheit und Menschlichkeit. Diese internationale Zusammenarbeit zeigt, wie Filme eine Brücke zur Stärkung der kulturellen Beziehungen zwischen den Ländern sein können. Es wird erwartet, dass dieser Film eines der Werke sein wird, die Indonesien in der Welt des internationalen Filmwesens nicht nur stolz machen, sondern auch die kulturelle Diplomatie durch Kunst und globale Zusammenarbeit stärken können. Das war dies und das.
Aku tak biasa bila ku tak
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian Foodie World. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute präsentieren wir Ihnen ein regionales Poplied aus den Molukken mit dem Titel Drei Tong. Drei Tong, was so viel wie drei Jahre bedeutet, wurde von Joe Patreonos geschrieben und erstmal im April 2015 über den YouTube-Kanal von Pelita Utama veröffentlicht. Das Lied handelt von einem Jugendlichen aus Ambon, der seine tiefen Gefühle von Liebe und Sehnsucht nicht unterdrücken kann, weil seine Freundin seit drei Jahren von ihm getrennt ist. Drei Tong hat erfolglich das Rampenlicht gestohlen und wurde von verschiedenen Musikern gecovert. Liebe Musikfreunde, hier ist das Regional Poplied aus dem Molukken mit dem Titel Tiga Tong, vorgetragen von Isaac Wangser. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Cinta iris bintara, padengar sen, mau pisah kora jauh. Kona beta sing bisa berjauh dari sen. Nona, sing bisa beta pun jatuhku pusing kata pasti bilang ini sing lama nona biar saya bilang apa lebar beta rasa beta pun hati suka bongkar sono nahe beta suloko dengar si pistola tiga tahun terlalu lama tapung jantungku pusing kata pasti bilang ini sing lama nona biar saya bilang apa lebar beta apa rasa beta pun hati juta bongkar
Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands.